Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ewald hat gerade schon gesagt, Efi Stroppel aus der Unlander Straße. Darum geht es tatsächlich heute auch ein bisschen. Deshalb habe ich euch ein Bild aus der Unlander Straße mit meinen großen beiden Jungs mitgebracht. Ich bin Jugendreferentin beim EC, aber im Moment in Elternzeit mit dem dritten. Der ist da gar nicht drauf, aber von dem erzähle ich gleich auch noch ein bisschen. Schön, dass ihr hier seid heute Morgen. Schön, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Ich spreche ein Gebet. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du reden willst und uns ansprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für dich und für dein Wort. Und bitte dich, dass du segnest alles Reden und Hören dir zur Ehre. Amen. Vor 8 Jahren haben wir, mein Mann und ich, entschieden, ins Unland zu ziehen, dahin. Die Reaktionen auf unser neues Zuhause waren sehr, sehr unterschiedlich und reichten von großer Bewunderung über das Haus in 360 Grad Alleinlage und Grün drumherum bis hin zu, da wollt ihr wohnen, so am Ende oder am A der Welt könnten wir nicht leben. Diese Reaktion haben wir bekommen und einige doch haben gesagt, wollt ihr und könnt ihr da wirklich wohnen, da ist ja wirklich nichts drumherum. Als unser Großer, der Elia, gerade so reden konnte, war er unterwegs mit meinem Mann mit dem Laufrad in der Unlander Straße und drum zu. Und mein Mann hat erzählt, dass er irgendwann seinen Arm ausgestreckt hat und gesagt hat, guck Papa, das ist Kanaan, das Land der Verheißung, in dem Milch und Honig fließt. Er hat beim Kinderbibellesen offensichtlich gut aufgepasst. Milch fließt hier an allen Ecken und Enden. Ob die Unlander Straße nun das Land der Verheißung ist, das liegt vermutlich im Auge des Betrachters. Jetzt müssen wir gerade hier ganz kurz gucken. Das will noch nicht. Ah ja, genau, jetzt geht's, wunderbar. Da will ich gerne hin, genau. Ich möchte euch einladen, euch heute mit mir gemeinsam auf den Weg zu machen mit Josua in das verheißene Land. Genau. Ich möchte euch gerne mit ins verheißene Land nehmen und ein bisschen auch mit in die Unlander Straße in Wald und Wiesen drum zu. Und ich lese uns den Text aus Josua 1. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. Entschuldigung, ihr könnt auch mitlesen. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten? Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da gebot Josua: Schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, bringt euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Dieses Buch Josua beginnt, wie große Hollywood-Filme enden, mit einem großen Happy End. Gott sagt: Auf geht's, Josua. Geh mit dem Volk Israel in das Land, das ich euch versprochen habe, weshalb Mose mit dem Volk aus Ägypten ausgezogen ist. 40 Jahre Wüstenzeit und Sklaverei habt ihr hinter euch gelassen. Ihr dürft jetzt endlich in das Land gehen, was ich euch schenken will. Mach dich auf, zieh über den Jordan und nimm das Land ein. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein und keiner soll dir widerstehen dein Leben lang. Ende gut, alles gut. Zwischen dieser grandiosen Berufungsgeschichte von Josua und dem Fest, das Israel feiert, weil sie Land genommen haben in Israel, stehen 23 Kapitel, die es in sich haben und die gar nicht so sehr was mit Feiern zu tun haben. Dieser große Auftrag, den Josua bekommt, der hat es in sich und der geht ein bisschen unter in einem ganz großen Mutmachblock, den wir hier lesen können in dem Text. Der Auftrag Gottes steht in Vers 2, den wollen wir uns jetzt nochmal gemeinsam anschauen. Da steht: Mach dich auf, zieh über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. 3 Handlungsanweisungen bekommt Josua hier und danach ein riesiger Block, in dem Gott immer wieder sagt: Sei mutig und entschlossen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich möchte euch einladen, diesen Auftrag genauer anzuschauen, zu sehen, was dieser Auftrag für Josua bedeutet und zu sehen, was dieser Auftrag für uns heute heißt. Der erste Auftrag heißt: Mach dich auf, du und dieses ganze Volk. Josua gibt den Auftrag, den er von Gott bekommen hat, an Israel weiter und ich lese noch, was das Volk erwidert in den Versen 16 bis 18. Da steht: Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir mit Mose gewesen sind, so wollen wir auch mit dir sein. Möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund gehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Mach dich auf, sagt Gott. Und wieso eigentlich auch nicht? So ein tolles Versprechen, was er da bekommt. Er darf das Land einnehmen und das Volk steht voll und ganz hinter ihm. Das können wir hier lesen. Wir sind bei dir, wie wir mit Mose gewesen sind. Wir wollen losgehen mit dir. Warum eigentlich nicht losgehen? Erinnern wir uns ganz kurz zurück, wie dieser Gehorsam des Volkes Israel ausgesehen hat. Das Volk Israel ist mit Mose aus Ägypten ausgezogen und schon bald lesen wir nichts anderes als Meckerei. Klagen: Wären wir doch in Ägypten gewesen, in der Sklaverei, dann hätten wir wenigstens Fleisch zu essen gehabt. Das Volk Israel meckert über mangelnde Versorgung, über fehlendes Wasser und darüber, dass die Reise durch die Wüste viel zu lang und zu schwer ist. Selbst dem großen Mose gegenüber war das Volk misstrauisch und ungehorsam. Wie soll es da jetzt mit Josua weitergehen, der ja noch grün hinter den Ohren ist und keine Erfahrung hat und nicht diese tollen Wunder getan hat, die Mose getan hat? Mach dich auf, sagt Gott. Und das nicht über den roten Teppich ins Land, was er verheißen bekommen hat, sondern der zweite Auftrag heißt: Zieh über den Jordan. So könnte der aussehen, der Jordan, wie ein schöner kleiner Fluss, wie das, was wir hier als Kanäle kennen. Eher hat der Jordan aber da so ausgesehen. In der Zeit, als das Volk Israel hier unterwegs war, führte der Jordan Hochwasser. Der Jordan war kein kleiner Bach und eine Brücke gab es auch nicht. Zieh über den Jordan, sagt Gott, und Josua weiß und das Volk Israel weiß, diese Aufgabe ist eigentlich ein unüberwindbares Hindernis, eigentlich nicht möglich. Es ist unmöglich, diesem Auftrag nachzukommen. Der dritte Auftrag, den Josua bekommt, heißt: Zieh in das Land, das ich ihnen, das ich euch, den Israeliten, geben will. Ja, versprochen hat Gott dieses Land. Schon vor Zeiten hat er dieses Land versprochen. Wenn wir im Text ganz genau lesen, dann lesen wir: Zieht hinein in das Gebiet der Hethiter. Das Land, was sie hier vorfinden, ist kein Land, was leer dasteht und wartet darauf, dass das Volk Israel einzieht, sondern da wohnen die Hethiter drin. Und wir können davon ausgehen, dass die Hethiter nicht spalier stehen und sagen: Willkommen, schön, dass ihr da seid und uns unser Land wegnehmt, sondern diese Berufung Josuas steht deshalb am Anfang des Buches, weil es nicht das Happy End ist dieses Buches, sondern weil noch viel, viel Zeit vor ihnen liegt und die Hälfte der Kapitel, die vor Josua liegen, sehen so aus, dass sie kriegerisch sind, dass das Land, was versprochen wurde, erst eingenommen werden muss. Wenn wir uns vor Augen führen, was dieser Auftrag für Josua und Israel bedeutet, dann ist es nur allzu verständlich, dass danach ganz, ganz viel Mutzusprechung folgt. Denn sonst wäre Josua mit dem Volk Israel wahrscheinlich gar nicht erst losgegangen. Mach dich auf, zieh über den Jordan und geh in das Land, das ich euch geben will. Was dieser Auftrag an Josua für uns bedeutet, möchte ich gerne mit euch ansehen, indem ich die Aufträge von hinten nach vorne wieder zurückgehe mit euch. Und möchte gerne mit euch zuerst anschauen, was das ist, dieses Land der Verheißung für uns heute. Denn Gott fordert uns nicht auf, nach Israel zu ziehen. Aber auch für uns gilt der Ruf, dass wir ziehen sollen ins Land der Verheißung. Ich möchte gerne mit euch dazu einmal noch mal kurz einen Spaziergang in der Unlander Straße machen. Und hol dazu ein bisschen aus und erzähle ein bisschen was von mir persönlich, was mich und uns im letzten Jahr beschäftigt hat. Am 22. Dezember im letzten Jahr ist unser dritter Sohn geboren worden, Nathanael. Wir haben uns riesig gefreut über unser Gottesgeschenk und über unsere gesunden drei kleinen Jungs. Und so unkompliziert wie meine ersten beiden Jungs waren, so herausfordernd ist das Leben mit unserem dritten. Wenig Schlaf, viele Körperflüssigkeiten von morgens bis abends, wenig Feierabend, ganz oft von morgens um 5:30 bis abends um 11:30. Und nachts ist der junge Mann häufig stündlich wach. Ich habe im Sommer eine Zeit gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Und von mir, von dem, wie mein Leben vorher war, ist nicht mehr so viel übrig. Ich war vorher als Jugendreferentin unterwegs, habe jeden Tag andere Menschen gesehen, habe geschult, habe gepredigt, habe gelehrt, durfte ganz viel mit Leuten unterwegs sein und spielen und Musik machen und über Gottes Wort nachdenken und viele Sachen, die mir selber Spaß machen und ja, mir selber gut tun. Und habe gemerkt, jetzt stehen andere Sachen auf dem Programm oder habe gemerkt, ja, vieles von dem, was ich vorher gemacht habe, geht nicht mehr. War ziemlich oft nur meckerig, traurig, habe geschimpft zu Hause und hatte das Gefühl, dass ich Gott, von dem ich viel rede und von dem ich schon viel verkündigt habe, gar nicht spüren kann in meinem Leben, deshalb, weil ich keine Zeit habe, mich mit Gott zu beschäftigen. Mir sind Sätze in den Kopf gekommen, die ich schon oft zu anderen gesagt habe, wie, dass Gott nicht böse auf uns ist, wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen. Dass er uns nicht schimpft, wenn wir nicht in der Bibel lesen und nicht beten. Dass er sich freut, wenn wir das tun, aber dass es nicht schlimm ist, wenn wir das nicht tun. Und das stimmt. Gott ist uns nicht böse, wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen. Gott sagt nicht, du lies jeden Tag in der Bibel, sonst will ich nicht für dich da sein. Aber ich habe gemerkt, ich muss es nicht, aber ich brauche es. Mir hat Gott so sehr gefehlt in meinem Leben. Ich bin an einem Tag, als ich gar nicht mehr konnte, hat mich mein Mann losgeschickt und hat gesagt, du gehst jetzt raus spazieren. Und ich bin los und habe unter Tränen Gott gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist und dass ich auch nicht weiß, wie ich ihm begegnen soll. Deshalb, weil mein Leben so zu ist, so voll ist mit dem, was an täglichen Anforderungen an mich kommt. Ich bin in den Firrler Wald gegangen, Older Hafe hinter unserem Haus und habe den müde belächelt, so wie ich das schon manches Mal getan habe. Ich komme ursprünglich aus Hessen. Da würde das, was hier der Firwiller-Wald ist, gar nicht als Wald bezeichnet werden. Höchstens als eine kleine Ansammlung von Bäumen. Ich habe gedacht, naja, aber ein bisschen Wald ist vielleicht besser als gar nichts. Und ich bin reingegangen und habe geweint und habe Gott gesagt, wie es mir geht und was ich brauche. Und nachdem ich das gesagt hatte, was ich alles brauche, habe ich gemerkt, alles das, was ich aufzähle, ist eigentlich unterm Strich das, dass mir Gott fehlt in meinem Leben. Dass mir der fehlt, der meinem Leben Sinn gibt, der mir sagt, wer ich bin, der mir sagt, was mein Wert ist. Ich bin am Ende dieses Spaziergangs durchnässt und matschig nach Hause gekommen, aber etwas geordneter, weil ich wusste, das, was mir fehlt, ist Gott. 2 Tage später durfte ich nochmal raus in den Wald und ich habe entschieden, von der anderen Seite aus reinzugehen. Ich bin dann mit dem Auto ein Stück gefahren, eben in die Olderhaferstraße und bin von dort aus in den Wald gegangen, weil ich wusste, ach, da ist es schön und von der anderen Seite reingehen hat ja auch was für sich. Und ich bin rein und bin ganz am Anfang abgebogen und habe erwartet, dass ich nach kürzester Zeit wieder da bin, wo ich sonst eben auch laufe. Und ich lief und lief und lief und lief und irgendwann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich weiß gar nicht richtig, wo ich bin. Ich habe da einen Hochsitz gesehen, der mir vorher noch nicht aufgefallen ist und Häuser von weitem gesehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und habe irgendwann mein Handy rausgeholt und Google Maps angemacht, weil ich mich gefragt habe, wo ich eigentlich hingekommen bin, diesem kleinen Firla-Wäldchen. Ich habe nach einer Weile gemerkt, dass ich genau fast dieselbe Strecke gegangen bin, wie ich sonst gegangen bin, aber die maximale Größe des Waldes ausgeschöpft habe, weil ich eine kleine Runde gelaufen bin und gar nicht gemerkt habe, dass ich schon wieder auf dem Rückweg bin. An dem Wald, durch den ich gelaufen bin, hat sich nichts verändert. Aber ich habe den Wald von einer anderen Seite aus gesehen. Und ich habe gedacht, dasselbe muss bei mir innerlich passieren. Ich muss anfangen, mein Leben von einer anderen Seite anzuschauen, muss aufhören zu sehen, was mich belastet in meinem Alltag, muss wegsehen von den Körperflüssigkeiten, mit denen ich zu tun habe, von dem Schlafmangel, von dem, was mich herausfordert und auch überfordert in meinem Leben und möchte sehen auf das Geschenk, was Gott mir macht. 3 gesunde Kinder, die Gott mir anvertraut und die ich prägen darf, die ich begleiten darf in ihrem Leben und mit denen ich so tolle Dinge erleben darf jeden Tag. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass mit Gott in das Land der Verheißung gehen etwas mit dem zu tun hat, was ich hier in diesem Wald erlebt habe. Das neue Land der Verheißung zu betreten bedeutet, unser Leben nicht aus meiner Perspektive anzuschauen, aus meiner Perspektive, mit der ich sehe, was ich alles nicht kann, was ich alles nicht habe und was mir alles fehlt, sondern mein Leben aus Gottes Perspektive anzuschauen, von einer anderen Seite. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge und da, wo Jesus Menschen ruft, werden Fischer zu Menschenfischern, Blinde zu Sehenden, Lahme zu Gehenden und Sünder zu Gerechten. Das Leben, der Alltag der Menschen verändert sich unwesentlich da, wo Jesus ihnen begegnet, aber sie bekommen einen neuen Blick auf ihr Leben. Jesus ruft uns in die Nachfolge und er ruft uns dahin, mit ihm ein Leben im Land der Verheißung zu beginnen. Jesus sagt, da wo wir mit ihm leben, da dürfen wir jetzt schon einen Vorgeschmack haben auf das, was uns erwartet, wenn wir irgendwann bei ihm sind. Himmel ist nicht das, was uns nach dem Tod begegnet, nicht ausschließlich, sondern Himmel fängt da an, wo wir jetzt schon Gottes Wirken in unserem Leben sehen. Wo wir jetzt schon Anteil haben an dem, was wir irgendwann vollkommen sehen, an seiner Liebe, an seiner Freude, an dem Frieden, den er schenkt. Das ist das, was Gottes Himmelreich bedeutet. Und Jesus sagt, kommt und folgt mir nach, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir sind eingeladen, in das neue Land zu gehen. Das bedeutet da, wo wir das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, wo wir das Gefühl haben, dass unser Leben nicht genug ist, dass wir nicht genug sind, da sagt Gott, komm mit mir in ein neues Land. Ich will dir zeigen, was ich sehe in dir und was ich sehe in deinem Leben und wie du den Unterschied machen kannst. Dazu sind auch wir aufgerufen, über den Jordan zu ziehen. Der Jordan, für Israel ein unüberwindbares Hindernis zwischen ihnen und dem Land, das Gott ihnen schenken möchte. Und genau dasselbe bei uns auch. Was ist das, was dich trennt? Was ist das, was dein Leben bedroht, was eine Sackgasse bildet, was dich abhält, nah an der Fülle Gottes zu sein? Was ist das, was unüberwindbar scheint in deinem Leben? Schuld, Unrecht, Streit? Vielleicht sind es Anforderungen oder Druck oder Wartungen von außen. Vielleicht ist es Krankheit, Geldsorgen, Verlust der Arbeit oder Verlust eines lieben Menschen. Was ist das, wo du in deinem Leben das Gefühl hast, dass es eine Sackgasse bildet, wo du nicht weiter kannst, keinen Schritt mehr vor und keinen Schritt zurück? Gott sagt, es ist wichtig, das zu kennen, diesen Jordan zu kennen, der dich trennt, von einem guten Leben, von mir trennt, von anderen trennt. Aber du musst nicht vor diesem unüberwindbaren Hindernis stehen bleiben. Gott hat den Jordan vor Israel austrocknen lassen. Er hat sie hingeführt und hat gesagt, dein Auftrag ist es, durch diesen Jordan hindurchzugehen. Mein Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass du es kannst. Und das, dieser ausgetrocknete Jordan, das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus sagt, ich sterbe, damit Schuld, damit Tod, damit Krankheit keine Macht mehr über dein Leben hat. Deshalb sterbe ich und stehe auf vom Tod, damit du nicht mehr fragen musst, warum. Warum, warum, sondern damit du sagen darfst und sehen darfst, wie geht's weiter. Mach dich auf, du und das ganze Volk, der dritte Auftrag, der auch für dich gilt. In Josuas Fall heißen die Meckerer und Bremser Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali und Co. Wer muss sich mit dir aufmachen? Wie heißen deine inneren Schweinehunde? Wie heißen deine Nörgler, wie heißen die Zweifler, die Bedenken, die Motivationsbremsen, die Ausreden? Wie heißt dein Hunger, wie heißt dein vermeintlicher Wohlstand? Wie heißt das in deinem Leben, was dich abhält davon, dich auf den Weg zu machen, um Gott zu suchen? Was ist das, was dich hindert, loszugehen? Ich möchte dich einladen, vielleicht diesen Tag, diesen Sonntag zu nutzen, um darüber nachzudenken. Was ist das, was mich eigentlich abhält davon, loszugehen, mich neu aufzumachen, mich zu überwinden, Altes hinter mir zu lassen? Und was ist das, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht drüber kommen kann? Geht ins Gespräch damit mit Jesus und Gott wird eure Perspektive verändern auf das, wo du das Gefühl hast, dass du nicht weiterkommst. Er wird dir zeigen, wie es weitergehen kann, denn dafür ist Jesus gekommen. Warum geht Josua los? Josua bekommt diesen Auftrag und er scheint erstmal unmöglich zu sein. Dreimal spricht Gott zu Josua, was er tun soll, und dreimal spricht Gott zu Josua: Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht. Wir singen das ganz oft schon in Kinderliedern: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ich glaube, dieser Vers ist einer der meist zugesprochensten Verse aus der Bibel. Viele haben den als Konfirmationsspruch oder als Taufspruch. Viele haben diesen Vers schon zugesprochen bekommen in Situationen, die herausfordernd sind für sie. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. In Situationen, in denen wir nicht können, ist so ein Zuspruch, so eine Ermutigung manchmal noch wie ein zusätzlicher Schlag. Da, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, hilft es mir nicht, wenn jemand sagt, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn darauf kann ich dann, wenn ich ehrlich bin, nur antworten, kann ich aber nicht. Ich bin gerade nicht mutig und ich kann gerade nicht stark sein. Diese Ermutigung, die Josua hier bekommt, ist aber kein Auftrag, kein Appell, stark zu sein, körperlich oder geistig, sondern es ist ein Appell, sich an den zu halten, der ihn hält. Hier steht nicht einfach nur, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sondern hier steht, sei mutig, stark und fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Gott sagt, du darfst das sein, mutig, stark, entschlossen, unverzagt, deshalb, weil ich bin. Nicht wegen dem, was du kannst oder nicht kannst, nicht wegen dem, wer du bist oder wer du nicht bist, sondern wegen dem, wer ich bin und wegen dem, was ich getan habe. Ich kann nicht, das denke ich mit meinen drei kleinen Jungs zu Hause im Moment fast täglich. Ich kann nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag liebevoll und geduldig sein. Ich kann nicht aufhören zu schreien ab und zu. Ich kann nicht das machen, was ich mir jeden Abend vornehme, wie ich es gerne machen würde. Und Gott sagt, sei mutig, fürchte dich nicht, denn ich bin Gott. Ich bin der, der geduldiger ist als du. Ich bin der, der stärker ist als du. Wenn wir diese Aufträge genauer angucken, dann sagt Gott zu jedem dieser Verse, zu jedem dieser Aufträge ein besonderes, sei mutig und entschlossen. Nimm das Land ein, sei mutig und getrost, sei mutig und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe, sagt Gott. Er sagt zu Josua, nicht du sollst dir ein Land aus den Rippen schneiden, nicht du sollst ein Land austeilen, was du gar nicht hast, sondern gib dem Volk das Land, was ich ihnen gegeben habe, was ich euch geben will. Wir müssen nicht Liebe und Freude und Frieden austeilen von wo wir es gar nicht irgendwie selber herkriegen können. Wir müssen nicht selber den Himmel auf die Erde bringen, sondern wir dürfen den Himmel austeilen, den wir vorher von Gott empfangen haben. Da, wo Gott uns begegnet ist, da dürfen wir und sind wir eingeladen, das weiterzugeben. Das verheißene Land kommt nicht von uns, sondern das kommt von Gott. Der Jordan, da sagt Gott, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, gegeben hat. Josua bekommt hier gesagt, du musst dich deshalb nicht fürchten und darfst deshalb mutig sein, weil du Gottes Gesetz hast, seine Gebote hast. Die Gebote Gottes sind nicht dafür, um uns einzusperren oder um uns zu sagen, wo Gott uns immer schon mal irgendwie maßregeln wollte. Sondern die Gebote zeigen uns, wie wir am besten leben können im Land der Verheißung, wie wir am allerbesten Anteil haben können an dem, was Gott für uns bereithält. Und mach dich auf, Gott sagt, sei getrost und unverzagt, lass dich nicht vertrauen und entsetze dich nicht, lass dich nicht einschüchtern von den 1000 Bremsern, die du hast in deinem Leben, denn ich bin. Schönheit, Stärke und Gutes liegen immer im Auge des Betrachters. Und der dich betrachtet, ist Gott selbst. Gott betrachtet dich und dein Leben und er sagt, du bist schön, du bist gut, du bist sehr gut. Und ich möchte dir zeigen, wie du dieses sehr gut, was ich in dein Leben hineingelegt habe, leben kannst. Mach dich auf, zieh über den Jordan und nimm das Land ein, das ich dir geben will. Denn ich bin, sagt Gott der Herr. Amen.